Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, von meiner Seite. Wenn ihr eine Bibel braucht, könnt ihr euch gerne von hinten eine ausborgen. Oder ihr habt so wie ich euer Handy oder euer Pad. Ist die Blindenbibel für mich. Wir studieren Vers für Vers durch den Hebräerbrief. Der Lionel hat uns letzte Woche ganz wunderbar eine Einführung gegeben über die ersten Verse und wir sind weiter im Kapitel 1. Und es hilft wirklich, wenn ihr mitlesen könnt, also bitte habt eine Bibel dabei. Das ist Gottes Wort. Da können wir lernen, wer Gott ist und wie er ist und wie wir ein heiles Leben leben können. Wir müssen da nicht raten oder jeder so seine eigenen Ideen entwerfen. Gott selbst spricht zu uns. Wir sind im Hebräer Kapitel 1 ab Vers 4 heute Morgen. Dein Leben hat Bedeutung. Du bist geschaffen für Größe. In deinem Charakter ein Vorbild zu sein, einen positiven Unterschied zu machen in dieser Welt, das Leben von Menschen zu verbessern, Gutes zu tun, Unrecht richtig zu stellen, die Wahrheit hochzuhalten. Du bist in einer Rettungsmission von verlorenen, verlaufenen, verirrten Seelen. Du bist berufen, kreative Erfindungen zu machen, Neues zu schaffen, ein Segen zu sein, heile Familien zu bauen, die nächste Generation zu segnen und so weiter. Dieses Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, zu verwirklichen. Resilient, also widerstandsfähig zu sein in Widerständen. Du bist geschaffen für Größe. Du hast Bedeutung, du hast Sinn. Du bist nicht nur dazu da, um Sauerstoff zu verbrauchen oder irgendwie einen CO2- oder Methangasabdruck zu hinterlassen in dieser Welt oder irgendeinen Stuhl zu wärmen, ein Konsument zu sein oder so ein namenloser Produktionsfaktor, ein Mehrheitsbeschaffer für irgendeine Partei oder ein Ja-Sager zu dem, was irgendwie andere Leute wollen. Aber um dieses Potenzial auszuleben, musst du wissen, wer du bist. Du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter Gottes. Du bist geschaffen in seinem Bild. Du musst wissen, wer du bist, du musst aber auch wissen, was deine Berufung ist, was deine Bestimmung ist. Und vor allem musst du wissen, für wen du lebst oder für was du lebst. Denn jeder große Mann oder jede große Frau braucht ein Ziel, braucht einen Sinn, braucht einen Wert in diesem Leben, für den es wert ist, zu leben oder zu sterben. Andernfalls lebst du irgendwie so ein verkümmertes, kleines, selbstsüchtiges Ego-Leben, bist du so ein Mauerblümchen, eine Karikatur deiner selbst, die irgendwie so mitschwimmt, ziellos das Leben abspult und verschwendet. Und so ist die wesentlichste Frage im Leben, wer ist es wert, dass du dein Leben für ihn lebst? Was ist es wert, dafür zu leben und wenn es sein muss, zu sterben? Wer ist der Größte? Was ist das Höchste? Und die Antwort von uns Christen ist natürlich Jesus. Ihr Kinder, kleine Aufgabe, ihr Großen, ihr könnt mal mitzählen, wie oft ich Jesus sage in dieser Predigt und dann werden wir schauen, wer es richtig hat. Gibt es einen kleinen Preis dann. Hält eure Aufmerksamkeit. Wir Christen sagen, Jesus ist der Höchste. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Er ist der Schöpfer, er ist die wunderschönste, liebevollste Person, das wunderbarste Wesen im Universum, gemeinsam mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Nur er, der eine dreieinige Gott, ist unser Leben wert. Und wenn es sein muss, unser Sterben. Und das war eine reale Option für die Jesus-Nachfolge im ersten Jahrhundert. Also Menschen, die diese Frage nach dem höchsten Wert anders beantwortet haben, denen waren die Jesus-Nachfolger ein Dorn im Auge. Zuerst waren das die jüdischen Leiter und dann die Römer, die waren der Ansicht, nur ein toter Christ ist ein guter Christ. Also Christen wurden verfolgt. Und das ist für viele Christen heute auch noch tägliche Realität. Und die ersten Christen waren Juden, die Jesus als ihren Messias erkannt und angenommen haben. Die haben noch vor 70 nach Christus gelebt, als der Tempel zerstört wurde von den Römern dann. In einer gewissen Zwischenzeit, in den letzten Tagen des Alten Testaments, also der Tempel stand noch und es gab noch die Möglichkeit, Tiere zu opfern für die Sünden, so wie es im Alten Testament vorgeschrieben war, als Bild auf Jesus hin natürlich, das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer gesagt hat. Und es gab unter dieser brutalen Verfolgung die Versuchung, ins alte System zurückzukehren. Vielleicht es sogar auf alttestamentlich-biblische Weise zu rechtfertigen. Ich verleugne Jesus und komme wieder unter das sichere Dach der anerkannten jüdischen Religion und lebe wieder frei und sicher und bequemer mit deinen Lieben. Das war eine echte Versuchung. Und der Autor ermutigt die angefochtenen Jesus-Nachfolger hier an Jesus festzuhalten. Ihr Vertrauen für die Versöhnung mit Gott auf Jesus allein zu setzen. Und er zeigt ihnen, dass nur Jesus es wert ist, für ihn zu leben und für ihn zu sterben. Er zeigt ihnen, Jesus ist besser als alles im alten Bund. All das, was den Juden so wichtig und so wertvoll war. Er sagt ihnen, Jesus ist besser als die Propheten. Jesus ist besser als die Engel. Jesus ist besser als Mose, Jesus ist besser als Josua, Jesus ist besser als die Priester, er ist besser als das Heiligtum, er ist besser als der alte Bund, besser als die Opfer, als der Altar und so weiter. All diese Dinge sind nur ein Schatten, Bilder, die auf Jesus hinweisen. So wie dieser Schatten hier hinten an der Wand auf mich hinweist. Also wenn du jetzt nur die Wand sehen könntest und nicht mich, dann wüsstest du, der ist wer. Weil du den Schatten siehst. Aber Jesus ist die Erfüllung. Jesus ist der echte Körper. Er ist das Echte, das Wahre. Und na, es ist so viel besser, deinen Schatz in den Armen zu halten, als ein Foto in der Hand zu halten. Es ist so viel besser, das Schnitzel zu essen, als nur die Bilder davon zu betrachten und die Beschreibung in der Speisekarte. Hier, junge Leute, Bildungsveranstaltung. Auf diesen Dingen hier haben wir früher Musik gehört. Wo ich ein Teenie war, habe ich da die Hitparade aufgenommen und abgespult. Das ist so ein Kassetten, hat das geheißen. Kennt ihr nicht mehr, gell? Das ist so ein Magnetband drauf, da wurde die Musik aufgezeichnet. Das hat manchmal ziemlich gerauscht und wenn sich dieses Band verwurschtelt hat, war so blub. Naja, und dann kam was Neues. Dann kamen die CDs, das ist auch schon wieder alt, ne? Das ist so für die Mittelalterin, Älteren von uns. So, das ist schon stabiler gewesen und cleanerer Sound. Wenn man es nicht zerkratzt hat, dann hat es auch so gemacht. Ihr jungen Leute, ladet es einfach vom Internet runter. Und aber es ist besser geworden. Also ich möchte euch sagen, geht nicht zurück zu den Kassetten. Es ist es echt nicht wert. Und genauso tausche Jesus nicht gegen den alten Bund oder gegen irgendwas. Es ist es nicht wert. Er ist das absolut Beste und nach ihm kommt lange nichts. Und wenn irgendwas kommen würde, warum solltest du das Zweitbeste wählen vor dem Besten? Warum solltest du dich mit Zweitbesten zufrieden geben, wenn du das Beste haben kannst? Ich meine, frage ein kleines Kind, die sehen oft noch so viel klarer. Kind, willst du ein kleines Stück Kuchen oder willst du das Große haben? Willst du den großen Ballon oder den kleinen Ballon? Willst du die alte Puppe oder willst du die neue Puppe haben? Willst du das Erstbeste oder das Zweitbeste? Kinder werden dir immer sagen, ich will das Beste. Ich will das Größte, ganz klar. Warum sind wir so verwirrt, wenn es um Lebensinhalte geht? Und es gibt nicht mal was Zweitbestes, wenn es um geistliche Dinge geht. Jesus ist der Einzige, der dir deine Schuld abnehmen kann und dich versöhnen kann mit Gott. Alle anderen Angebote sind Holzwege. Also lass dich nicht von Jesus abbringen. Lass dich nicht von Jesus weghalten. Niemals, unter keinen Umständen, gib dich mit nichts weniger zufrieden. Nicht mit irgendeiner Ersatzreligion oder irgendeinem Zeug, irgendeiner irdischen Beziehung. Der Autor des Hebräerbriefs warnt uns ganz eindrücklich, 5-mal in seinem Brief oder in seiner Predigt eigentlich fast mehr. Gib dich mit nichts Geringerem zufrieden. Er wird sagen, ohne Jesus bist du ein echter Loser. Im Kapitel 10 werden wir lesen, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerechts. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Ohne Jesus bist du ein Loser. Und zweitens wird er sagen, das, was dir so sicher erscheint, das wird bald nicht mehr da sein. Es ist dem Verschwinden nahe. Die waren ein paar Jahre vor 70, als der Tempel zerstört wurde und die alttestamentliche Religion nicht mehr möglich war. Und ich sage dir, deine Sicherheiten, dein Geld, dein Zeug, dein Haus, dein Auto, deine Aktien, deine Versicherungen, dein Urlaub, dein Ruhm, deine Firma, auch deine Nation, dein Staat, was immer toll für dich ist, das wird bald nicht mehr da sein. Du wirst dir nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Das ist alles keine Sicherheit. Aber drittens und vor allem, Jesus ist so viel besser, so viel größer als alles andere, als alles andere, was irgendeine Religion oder irgendeine irdische Erfahrung dir geben kann. Schlüsselwörter in diesem Brief sind besser und vorzüglicher oder vortrefflicher. Und der Autor ermutigt uns, mit allem, was er hat, an Jesus festzuhalten. Er ist der Größte. Und bevor wir jetzt in unseren heutigen Text einsteigen, möchte ich euch einladen zu einer Realitätstherapie. Dass du nämlich jetzt mal ehrlich in dein Herz schaust, ehrlich auf dein Leben schaust und dich fragst, wofür lebe ich? Wirklich. Was ist dir wirklich ganz offensichtlich wichtig? Worauf vertraust du? Ist es der Wertvollste, der Beste, der Größte? Ist es Jesus? Oder hast du dich verrannt? Gibst du dich mit irgendwas Geringerem zufrieden, mit irgendwelchen Nichtigkeiten? Und hey, er wartet mit offenen Armen auf dich. Es ist nie zu spät, umzukehren zu ihm, solange du noch am Leben bist. Gib dich nicht mit weniger zufrieden als dem Besten. Weil das wird dein Leben prägen, genauso wie Jesus dein Leben prägen wird. Verschwend dein Leben nicht für das, was es nicht wert ist. Du bist zu wertvoll dafür. Du bist zu wichtig dafür. Jesus ist zu wertvoll dafür. In den ersten Versen hat der Autor uns gesagt, Jesus ist größer als die Propheten. Kennst du irgendwelche Leute, denen ein Prophet super wichtig ist? Die vielleicht sogar bereit sind, dafür zu sterben oder dafür zu töten sogar? Und wenn irgendjemand der Ansicht ist, dass Mohammed zum Beispiel gar nicht so toll war, dann zucken die aus. Es gibt Menschen, die Propheten über alles stellen. Jesus ist mehr als ein Prophet. Jesus ist die ultimative Offenbarung Gottes. Er hat uns gesagt, er ist der Abdruck, der Abglanz seines Wesens, seiner Herrlichkeit. Er ist der menschgewordene Gott, der alles geschaffen hat, der über allem ist. Also gib dich nicht zufrieden mit einem Propheten oder mit irgendeinem prophetischen Buch. Jesus ist mehr, Jesus ist größer. Und heute und nächste Woche wird der Autor uns zeigen, Jesus ist größer als die Engel. Im Vers 4 hat er das schon geschrieben. Er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Und der Name steht für die Person, für die Natur. Und er wird es seinen Zuhörern aus jüdischem Hintergrund mit einer ganzen Serie von Bibelstellen aus dem Alten Testament belegen jetzt, dass Jesus erhabener ist als die Engel. Hat irgendwer von euch schon mal einen Engel gesehen? Ist irgendwer von euch schon mal einem Engel begegnet? Ja? Es gibt Menschen, die so ein Erlebnis schon hatten. Ich persönlich noch nicht, zumindest nicht bewusst, abgesehen von meiner Frau. Aber ich lese euch mal ein Zeugnis vor von jemandem, der einen Engel gesehen hat. Nicht in menschlicher Form, sondern in seiner herrlichen Form. Daniel heißt er. Er schreibt uns im Kapitel 10, im Vers 4, am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel, und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet, und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas, und sein Leib war wie ein Türkis, und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Brose. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Und ich allein blieb übrig und sah diese große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir. Und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung und ich behielt keine Kraft. Der war total überwältigt. Engel sind mächtige Geistwesen, sind mächtige geistliche Personen. In Jeremia 37 wird uns berichtet, wie ein Engel alleine 185.000 assyrische Elitesoldaten platt gemacht hat. Das sind mächtige Geschöpfe. In Vers 14 wird es heißen, sie sind Diener Gottes, um seinen Willen auszuführen. Sie sind genauso real wie wir. Und wahrscheinlich sind sie sogar hier unter uns. Wir alle, wir leben im Angesicht Gottes, in der Gegenwart Gottes und seiner Engel. Was für Leben sollten wir dann leben, wenn das die Realität ist? Die Bibel sagt uns auch, es gibt gefallene Engel, die gegen Gott rebelliert haben. Die Bibel nennt die Dämonen. Also Engel sind beeindruckende Wesen. Und die Juden hatten Ehrfurcht vor Engeln. Auch vor der Offenbarung Gottes durch Engel. Apostelgeschichte 7 und Galater 3 sagen uns, dass Engel an der Offenbarung des alttestamentlichen Gesetzes beteiligt waren. Aber auch mehrere falsche Religionen gehen auf angebliche Erscheinungen oder Offenbarungen von Engeln zurück, von gefallenen Engeln offensichtlich. Also der Religionsgründer der Mormonen, der Joseph Smith, ist zum Beispiel dem Engel, oder ihm ist der Engel Moroni erschienen. Der hat ihm das Buch Mormon gegeben, wo sie alle ihre komischen Lehren herhaben. Dem Propheten Mohammed ist in einer Höhle angeblich der Engel Gabriel begegnet. Ein Engel, der sich als Gabriel ausgab zumindest. Der hat ihn ziemlich hart angepackt, berichten die Hadithen. Hat ihn fast erdrückt oder fast erwürgt. Er war verängstigt. Er hat erst selbst gedacht, er ist dem Teufel oder irgendeinem gefallenen Engel begegnet. Und dann haben ihn seine Frau und sein Onkel überzeugt, er soll doch auf ihn hören. In der katholischen Kirche gibt es eine Sekte, die heißt das Engelwerk oder Opus Sanctorum Angelorum. Da werden die Engel ganz besonders verehrt und die Menschen weihen sich irgendwelchen Engeln Dinge, die wir nirgendwo in der Bibel sehen. Paulus schreibt uns im Galaterbrief, Kapitel 1, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündet haben, nämlich die gute Nachricht von Jesus Christus, der sei verflucht. Also wenn ein Engel irgendwas anderes bringt außer Jesus, dann sei er verflucht. Die Bibel warnt uns vor Lehren von Dämonen. 1. Timotheus 4, Vers 4, da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Und ein Kennzeichen von dämonischen, falschen Religionen ist, dass sie Jesus weniger machen als das, wer er ist. Dass sie ihn degradieren sozusagen. Und meistens auch irgendwas anderes an seine Stelle als Erlöser setzen. Also die Zeugen Jehovas sagen zum Beispiel, Jesus ist der Erzengel Michael. Die Mormonen sagen, Jesus ist der gute, der brave Bruder von Luzifer, einem gefallenen Engel, der gegen Gott rebelliert hat. Also sie machen Jesus, den Schöpfer, zu einem dieser Geschöpfe, dieser Engelwesen. Mohammed hat natürlich gesagt, Jesus ist nur ein Prophet. Aber Gott drückt hier in seinem Wort all diese falschen Vorstellungen zurecht. Jesus ist so viel mehr. Jesus ist größer als die Engel. Jesus ist Gott, der Schöpfer selbst. Das haben wir schon im Vers 3 gelesen. Nachdem Jesus uns durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für unsere Sünden von unserer Schuld befreit hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Vers 3. Das heißt, er hat seinen Platz als Mitherrscher mit Gott, dem Vater, über das Universum, über alles, was existiert, eingenommen. Und wie gesagt, Vers 4, und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Also erstens, Jesus ist erhabener, er ist höher, er ist größer als die Engel, weil er einen vorzüglicheren Namen hat. Und was ist sein Name? In Vers 5 zitiert er die ersten zwei Schriftstellen aus dem Alten Testament, Psalm 2, Vers 7 und 2. Samuel 7, Vers 17, beziehungsweise 2. Chronik 17, Vers 13 oder 22, Vers 10. Das sind parallel. Da dient Salomo, der Sohn von König David, als Bild für den Messias. Lasst uns den Vers 5 zusammen lesen. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich werde im Vater und er wird mir Sohn sein. Was ist sein Name? Sprich seine Natur, sein Charakter, das, was ihn als Person ausmacht. Was ist seine Natur? Sohn Gottes. Und das wiederholt sich im Neuen Testament. Denkt an die Taufe von Jesus. Als Jesus getauft wurde, hat Gott, der Vater, vom Himmel her zu ihm gesprochen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und der Sohn teilt die Natur des Vaters, oder? Ihr Väter, wenn ihr einen Sohn habt, was ist er dann? Ein Mensch. Was ist, wenn dein Kater einen Sohn hat, was ist er dann? Ein Kater, genau. Was ist, wenn dein Hund einen Sohn hat? Ist ein Hund. Was ist, wenn Gott einen Sohn hat? Dann ist er Gott. Ja? Also völlig offensichtlich. Und das hat Jesus für sich beansprucht. Und die Juden haben das als gotteslästerlich empfunden. Und deshalb wollten sie ihn töten. In Matthäus 10, Vers 33, Da lesen wir, die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Ich finde es immer wieder lustig, wenn heutige Menschen sich hinstellen und sagen, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein. Wirklich. Also die Menschen in seiner Zeit, in seiner Kultur, haben ihn so verstanden. Warum denkst du, dass du es heute 2000 Jahre später besser verstehst als seine Zeitgenossen? Ja, Jesus hat nicht gesagt, ich bin Gott, diese Worte, aber das wäre auch völlig willkürlich, ihn auf eine bestimmte Wortwahl festzulegen, sonst gilt es nicht. Jesus hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Ich bin der Sohn Gottes. Der Vater ist in mir und ich bin in ihm. Ich habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Bevor Abraham war, bin ich. Alle sollen mich ehren, wie sie den Vater ehren. Jesus hat sich anbeten lassen. Das ist was, was die Engel nie zugelassen haben. Und die Juden damals haben genau verstanden, was Jesus behauptet hat zu sein. Sie haben genau verstanden, dass Jesus für sich beansprucht hat, Gott zu sein. Unser Gott ist komplizierter, als wir ihn uns vorstellen können. Er ist ein Was, Gott und drei Wers. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir nennen das heute die Dreieinigkeit, ein Begriff, den Theologen erfunden haben, um sein Wesen zu beschreiben. Aber so offenbart sich uns Gott in der Tora, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und ich kann es nicht voll verstehen. Kannst du Dreieinigkeit verstehen? Ich kann es nicht voll verstehen. Aber das ist beruhigend eigentlich für mich. Weil ich möchte sagen, wenn du deinen Gott voll verstehen kannst, dann hast du ihn selbst geschnitzt. Unser Gott ist größer. Muslimische Freunde sagen mir, es gibt nur einen Gott. Und ich sage ihnen, weißt du was, mein Freund, das stimmt. Das glaube ich auch. Es gibt nur einen Gott. Aber Mohammed hat die Christen da falsch verstanden. Beziehungsweise vielleicht hat er irgendwelche Christen oder christliche Sektierer getroffen, die falsche Ansichten haben, die er dann übernommen hat. Im Koran steht, sag nicht, es gibt drei Götter. In manchen Übersetzungen heißt es, sag nicht, es gibt eine Dreieinigkeit. Das ist eigentlich falsch übersetzt, mit einer Agenda gegen das, was die Bibel wirklich sagt. War interessant, ich bin mal mit einem syrischen Freund zusammengesessen und wir haben über diese Dinge geredet und wir hatten hier am Computer die englische Übersetzung des Koran und die arabische Übersetzung in der englischen Übersetzung hat er mir gezeigt, ah, hier, schau, Gott, im Koran steht, Gott ist keine Dreieinigkeit. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist komisch, dass der irgendwo in der Wüste in Arabien im 7. Jahrhundert den Begriff Dreieinigkeit verwendet hätte. Und ich habe gesagt, hey du Abdulrahim, was steht denn da im Arabischen? Und er hat gesagt, nee, da steht, sag nicht, es sind drei Götter. Und ich habe gesagt, weißt du was, es stimmt. Ich glaube nicht, dass es drei Götter gibt. Kein Christ glaubt, dass es drei Götter gibt. Wir glauben an einen, dreieinigen Gott. Nun, der Koran sagt auch, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Und das Wort meint einen durch sexuellen Akt gezeugten Sohn. Also der Koran wurde ja an heidnische, polytheistische Araber geschrieben. Und wie so oft in den heidnischen Mythologien, ne, Götter kommen auf die Erde und haben irgendwie Sex mit Frauen, menschlichen Frauen und dann entstehen irgendwelche Halbgötter und dagegen wendet sich der Koran gegen diese Vorstellung, dass Gott Sex mit der Maria hatte und einen Sohn gezeugt hat. Ja, das glauben wir auch nicht, oder? Dass Jesus der Sohn Gottes in dem Sinn ist, das hat Mohammed auch falsch verstanden. Nee, der Logos, das Wort, die zweite Person des dreieinigen Gottes, teilt dieselbe Natur mit dem Vater. Er war immer Gott, er war immer bei Gott, liest Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Und diese Person Gottes wurde Mensch als Jesus. Der Logos, das Wort, wurde Fleisch und wohnte unter uns, heißt es. Er war völlig Gott und völlig Mensch. Aber nicht durch sexuelle Zeugung, sondern wir lesen, der Heilige Geist überschattete Maria und so empfing sie ihren Sohn. Der Autor stellt hier, inspiriert vom Heiligen Geist, die rhetorische Frage: Welchen Engel hat Gott Jesus, mein Sohn, genannt? Und die Antwort ist natürlich keinen. Die Zeugen Jehovas, die die Göttlichkeit von Jesus verleugnen, würden jetzt sagen, hey, aber Gott hat doch auch die Engel Gottessöhne oder Göttersöhne oder Söhne Gottes genannt. Ja, kollektiv in ihrer Eigenschaft als Geschöpfe und als Botschafter Gottes. Übrigens auch wir, die wir uns Jesus anvertraut haben, werden Kinder Gottes genannt. Wir sind adoptierte Kinder Gottes. Aber nie hat er einen Engel den Sohn Gottes genannt, mit einem definitiven Artikel. Das ist ein Titel, der allein für Jesus reserviert ist. Jesus ist der einzige eingeborene Sohn, heißt es. Im Griechischen monogenes. Das heißt, der Einzige seiner Art, der Einzigartige. Und jetzt heißt es im Vers 5, heute habe ich dich gezeugt. Jetzt könnten Moslems sagen, hier hast du nicht gerade gesagt, hey, Jesus wurde nicht gezeugt. Ja, Jesus spricht, die Bibel spricht hier von etwas ganz anderem als sexueller Zeugung. Na, Worte können unterschiedliche Bedeutung haben, je nach Kontext. Eine Bank kann ein Geldinstitut sein oder eine Sitzgelegenheit, je nach Kontext. Die Zeugen Jehovas und die Mormonen würden vielleicht sagen, Jesus wurde von Gott gezeugt. Wenn das hier steht, das bedeutet, Jesus wurde erschaffen. Steht zwar nicht da, aber so interpretieren sie es. Ja, Jesus wird doch der Erstgeborene genannt, im Vers 6 zum Beispiel. Das heißt, er ist nicht ewig, er hatte einen Anfang. Er ist nur Mensch, er ist nicht Gott. Ja, auch diese Annahme ist falsch. Vielleicht denken wir zuerst, wenn wir davon lesen, dass Jesus gezeugt wurde vom Vater daran, an die Menschwerdung Jesu. Der Heilige Geist überschattete Maria, vielleicht in diesem Sinne wurde Jesus gezeugt. Nee, aber wir müssen Gott sei Dank nicht raten, was gemeint ist. Die Bibel legt sich selbst aus. Paulus zitiert diesen selben Vers aus dem Psalm 2 in der Apostelgeschichte 13, Vers 30. Und da steht, Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren, von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der von den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also es geht um die Auferstehung. Kolosser 1, Vers 18, Offenbarung 1, Vers 5, da wird Jesus der Erstgeborene aus den Toten genannt. Also gezeugt, Erstgeborene, beide Aussagen meinen die Auferstehung. Jesus ist der Erste, der von dem Tod ins ewige Leben geboren wurde. Zusätzlich, wenn ein Jude den Begriff Erstgeborenen gehört hat, hat er gar nicht zuerst an Reihenfolge gedacht, sondern an Wichtigkeit, an Priorität, an Erwählung. Der Erstgeborene war der Haupterbe, der war der Thronfolger. Also es betont hier wieder die Wichtigkeit, den Vorrang von Jesus. Vers 6, wenn aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis, das heißt die bewohnte Erde, einführt, wahrscheinlich geht es hier um die Wiederkunft Jesu, obwohl auch bei seinem ersten Kommen Engel beteiligt waren, da spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Leute, wen beten wir an? Gott allein. Oder? Gott allein beten wir an. Jesus selbst hat zu Satan gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und wie gesagt, wenn wir Engeln in der Bibel sehen, haben sie es den Menschen immer verwehrt, dass sie sie verehren oder dass sie sie anbeten. Aber Gott befiehlt seinen Engeln, dass sie Jesus anbeten. Und Jesus hat es von dem ungläubigen Thomas angenommen, als er gesagt hat zu ihm, mein Herr und mein Gott. Betest du Jesus auch an? Wenn du deinen Jesus nicht anbetest, wenn du deinen Jesus nicht als Gott verehrst, dann hast du eine falsche Religion, dann bist du auf dem falschen Weg, dann hast du einen falschen Jesus. Jesus selbst hat gesagt, alle sollen den Vater ehren, sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. In Johannes 5 steht das. Alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also wenn dein Jesus nicht Gott ist, dann hast du den falschen Jesus. Dann hast du ein Zerrbild, einen selbstgeschnitzten Jesus. Nein, liebe Zeugen Jehovas, nein, liebe Mormonen, Jesus ist kein Engel. Nein, meine lieben muslimischen Freunde, Jesus ist nicht nur ein Prophet. Gott selbst, Allah im Arabischen, befiehlt, Jesus anzubeten. Werden wir gleich noch deutlicher sehen. Lieber muslimischer Freund von mir hat mal gesagt, hey, ich liebe Jesus. Aber er wollte nicht annehmen, dass Jesus Gott ist. Er hat nicht den echten Jesus geliebt, er hat seine Vorstellung geliebt, aber der echte Jesus ist Gott. Problem, was unsere muslimischen Freunde haben dabei, ist natürlich, dass sie Jesus als Propheten annehmen. Naja, wenn er ein Prophet ist, dann sagt er die Wahrheit, oder? Sonst ist er kein Prophet. Das Problem ist, dass Jesus beansprucht hat, Gott zu sein. Also glaubst du deinem Propheten? Habe ich meinen Freund gefragt. Manche muslimischen Apologeten sagen, nee, das hat Jesus nie gesagt, die Evangelienberichte wurden irgendwie verfälscht. Das Problem dabei ist, dass das Neue Testament oder das Injil, wie die Moslems das nennen, das der Mohammed gehabt hat im 7. Jahrhundert, genau dasselbe war wie das, was wir heute haben. Da wurde nachweislich nichts mehr verändert. Du kannst nachschauen, du kannst es vergleichen. Im 7. Jahrhundert gab es schon hunderte Abschriften des Neuen Testaments und Zitate von Kirchenvätern. Erst Anfang April dieses Jahres wurde wieder ein neues Fragment einer syrischen Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert gefunden. Es gab zu dem Zeitpunkt schon eine syrische und eine lateinische und eine aramäische und eine armenische und eine koptische und sogar eine gotische Übersetzung des Neuen Testaments. Nein, niemand konnte dann noch irgendwas am Evangelium verändern oder verfälschen. Und im Koran, im Injil, wird gesagt, dass das Injil von Allah gegeben wurde, dass es Gottes Offenbarung ist und Muslime werden ermutigt, es zu lesen und es zu glauben. Also ich möchte dich ermutigen, lies, was der Messias Jesus selbst über sich sagt. Finde selbst heraus, was er gesagt hat. Und du wirst herausfinden, dass Jesus beansprucht hat, Gott zu sein. Und damit gebührt ihm deine Anbetung. Betest du Jesus an? Vers 7, und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden oder Geistern Geistwesen macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, eine Anspielung auf Psalm 104. Vers 8 von dem Sohn, aber dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Psalm 45, Vers 7. Und das ist auch spannend. In der arabischen Bibel ist das Wort für Gott Allah. In der arabischen Bibel steht, Allah spricht zu dem Sohn, Dein Thron, Allah, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Habe ich auch meinem Freund gezeigt. Also wie kannst du mit Gott rechten, wenn Gott selbst sagt zum Sohn, du bist Gott. Das ist ein guter Vers für Muslime, auch für Zeugen Jehovas, für Mormonen, die verleugnen, dass Jesus Gott ist. Die Engel sind Geschöpfe, die sind Diener. Jesus, der Sohn, ist Gott. Zeugen Jehovas würden darauf antworten, naja, auch die Richter Israels wurden doch Götter genannt in den Psalmen. Ja, das ist wieder so allgemein, kooperativ zusammen in poetischer Sprache, weil sie Gottes Willen verkündet haben, weil sie Sprachrohre Gottes waren. Aber hier geht es nicht um eine Kategorie von Menschen, hier spricht er von dem Sohn, von einem ganz bestimmten, wieder definitiver Artikel. Und er sagt, dein Thron, das heißt deine Herrschaft, besteht in alle Ewigkeit und nur Gott ist ewig. Also die bisherigen Argumente oder das bisherige Argument hier läuft so, Jesus ist größer, er ist besser, er ist höher als die Engel, weil er erstens der Sohn Gottes ist, weil er zweitens den Engeln befohlen hat, ihn anzubeten, also Gott hat ihm befohlen, ihn anzubeten, weil der Vater ihn Gott nennt, drittens, viertens, weil der Sohn in Ewigkeit herrscht, das wird von keinem Engel gesagt. Und fünftens, wir sehen auch seine moralische Reinheit und Größe, und das kann man nicht von allen Engeln sagen, manche Engel sind gefallen, haben rebelliert, sind böse geworden. Seht hier Vers 8, das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Da wird der Psalm 45 weiter zitiert. Es ist wunderbar, von Jesus regiert zu werden. Es ist wunderbar, von Jesus beherrscht zu werden. Er liebt das Gute und er hasst das Böse. Er ist aufrichtig, du kannst ihm vertrauen. Er ist der beste Herr, den es gibt. Wisst ihr übrigens, wo sein Reich ist? Ja. In Erlangen. Wisst ihr warum? Weil in der Bibel steht, sucht das Reich Gottes zu Erlangen. Ich wollte nur noch schauen, ob eure Aufmerksamkeit noch da ist. Sein Reich ist mitten unter uns, hat Jesus gesagt. Und jeder, der sich ihm anvertraut und sich unter seine Herrschaft begibt, ist Bürger seines Reiches. In Vers 9 spricht er hier prophetisch weiter über Jesus in seiner Menschlichkeit. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Also seht ihr nur in diesem Kapitel, zuerst nennt er Jesus Gott und dann spricht er von seinem Gott. Hey, das macht nur Sinn, wenn Jesus 100% Gott war und wenn er 100% Mensch war, wenn es einen dreieinigen Gott gibt. Ich meine, wegen solchen Versen wurde dieses Konzept der Dreieinigkeit entwickelt. Wir sehen hier auch, dass ein heiliges Leben ein heiles Leben ist. Folge Jesus, liebe Gerechtigkeit und du wirst ein glücklicher Mensch sein. Gott hat dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Vers 10. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände, sagt über den Sohn. Sie werden untergehen, also Himmel und Erde, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Eine Anspielung auf Jesaja 51, Vers 6. Also Jesus ist als Gott in seiner ganz eigenen Kategorie, in seiner ganz eigenen Klasse. Er ist der Schöpfer. Himmel und Erde und alles, was in ihnen ist, sind Geschöpfe, sind geschaffen. Er ist ewig, die Schöpfung ist vergänglich. Wir lesen hier, Gott wird eines Tages das Universum recyceln. Himmel und Erde werden vergehen und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Also sechster Punkt hier ist, Jesus ist größer als die Engel, weil er der Schöpfer ist. Engel sind nur Geschöpfe, wenn auch mächtige Geschöpfe. Er ist der Schöpfer. Vers 13. Zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Zitat von Psalm 110, Vers 1. Wieder eine rhetorische Frage. Die offensichtliche Antwort ist keinem. Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen, also um uns zu helfen? Im Psalm 91, Vers 11 heißt es, er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Ich denke, jeder von uns könnte schon Geschichten erzählen, wie ein Schutzengel ihn bewahrt hat. Aber dem Sohn legt er seine Feinde unter seine Füße. Das war eine Siegerpose. Also siebter Punkt ist, Jesus ist größer als Engel, weil er der Herrscher ist über dieses Universum, weil er der Sieger ist über Sünde und Tod. Im Gegensatz dazu sind Engel seine Diener. Die Frage ist, bist du schon im Gleichklang mit ihnen? Dienst du schon Jesus? Erste Kapitel, Jesus ist größer als die Propheten, Jesus ist größer als die Engel. Was ist die Anwendung für uns? Die werden wir im nächsten Kapitel sehen, nächste Woche. Ich will eine kleine Vorschau machen. Ich lese euch aus der Neuen Leben-Übersetzung vor. Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündete, hat sich immer als wahr erwiesen. Und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir die Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn selbst, verkündet wurde? Hier sehen wir die erste Warnung in diesem Brief, von Gottes Wort abzudriften. Von Jesu Wort oder Gottes Wort über Jesus. Hörst du auf Jesus? Hörst du auf die Bibel? Hörst du auf das Evangelium? Hörst du auf das Injil? Jesus ist größer als die Propheten. Jesus ist größer als die Engel. Er ist Gott. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Leb nicht für irgendjemanden Geringeren. Nur er ist es wert. Es gibt nichts anderes, das es wert wäre, dafür zu leben. Missachte nicht eine so große Rettung, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, der ein perfektes Leben für dich gelebt hat, ein sündenloses Leben, das du nicht leben kannst. Er hat deine Schuld, die dich von Gott trennt, auf sich genommen am Kreuz. Er hat es aus der Welt geschafft und dich dadurch versöhnt mit Gott. Die Tür zu Gott steht offen für dich. Jesus ist größer als deine Selbsterlösungsversuche. Jesus ist größer als Religion. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das hat Jesus gesagt. Und bitte betet, liebe Geschwister, dass wir alle große geistliche Klarheit haben, dass niemand hier ist, der getäuscht ist, der verloren ist, dass jede Seele, die verloren ist, diese Verlorenheit erkennt. Ich möchte das heute mal ganz klar sagen. Die Kirche, die Calvary Chapel, die Gemeinde, Religion kann dich nicht retten. Du wirst genauso wenig Christ, weil du in eine Kirche gehst oder hier in eine Chapel gehst, wie du zu einem Auto wirst, nur weil du in eine Garage gehst. Mir würde es das Herz brechen, wenn du hierher kommst und das Programm hier mitmachst, aber du verloren bleibst. Gottes Programm für dich ist Bekehrung. Jesu Werk der Versöhnung wird für dich persönlich wirksam, wenn du zu ihm umkehrst, wenn du deine eigene Selbstgerechtigkeit loslässt und dein Vertrauen von dir selbst weg und von der Kirche weg und deiner Religion weg setzt auf Jesus allein und du ihm dein Leben gibst und jetzt für ihn und mit ihm lebst. Nur er ist es wert. Hast du das schon getan? Hast du dich schon persönlich zu Jesus bekehrt? Und wenn du es noch nicht getan hast, willst du es tun. Hier heute ist eine Gelegenheit. Hebräerbrief sagt uns auch heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Heute ist der Tag der Errettung. Willst du Jesus heute dein Leben anvertrauen und ihn zum Herrn über dein Leben machen? Wenn du das tun willst, ist es ein einfaches Gebet, in dem du ihm sagst, Jesus, ich glaube, dass du Gott bist. Du kannst es mit mir beten, wenn du willst, in deinem Herzen. Jesus, ich glaube, dass du Gott bist. Und ich glaube, dass du gekommen bist, um meine persönliche Schuld zu tragen. Und Jesus, ich möchte das annehmen. Ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen und mein Retter zu sein. Ich setze mein Vertrauen von mir selbst weg auf dich allein. Und ich will ab heute dir folgen, weil nur du bist es wert. Amen. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast, möchte ich dich einladen, dass du zu mir kommst oder irgendjemanden hier und es ihm weiter sagst. Wenn wir ihn vor den Menschen bekennen, wird er uns vor dem Vater im Himmel bekennen. Lass uns ihn noch einmal anbeten mit einem Lied.